wenn das stimmt, dass dieser Satz gefallen ist, du als weiße Frau hast da sowieso nichts zu reden, also gegen eines der Jurymitglieder, also damit sie sagen, bei mir wäre da der Ofen aus.
Dieses Buch verbietet sich nichts.
Das war eine Passage, da habe ich geheult. Das kann nur Kunst.
Presse Play. Die Bücherei.
Willkommen in der Bücherei. Diesmal haben wir drei Bücher mitgebracht, die wirklich was Besonderes sind. Jedes einzelne auf seine Art und Weise. Also ich bin begeistert und ich hoffe, dass es Ann-Kathrin auch ist.
Ja, Bettina, mich wundert ja nicht, dass du von dem Buch, das du diesmal mitgebracht hast und das ich noch nicht kenne, also von deinem Herzensbuch begeistert bist. Bei den anderen zwei Büchern kann ich dir im Großen und Ganzen sehr zustimmen. Das erste ist der neue Erzählband von Sascha Stanisic und ich versuche jetzt den Titel auswendig zu sagen. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Richtig, Bettina?
Ich kann abschauen, ich spechle. Du hast das auf dem Grab vergessen.
Na, das Grab ist wichtig, natürlich. Ja. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, jetzt Thomas.
Lieblingstitel, oder?
Einer der neuen Lieblingstitel, ja. Wunderbar. Ich habe ein anderes Buch bei mir liegen, das hat mir auch sehr gefallen. Alles immer wegen damals.
Das klingt super. Und da gab es die Julia Jost mit ihrem auch so elendslangen Titel. Was
ja,
war das?
Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Das haben wir im Podcast besprochen vor einigen Monaten.
Und der Josef Winkler, ein anderer Kärntner, weil zweimal also Anti-Heimat-Literatur, hat ein Buch geschrieben, ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot.
Ja, also die Kärntner haben da offen ein Händchen dafür.
Darf ich noch eins sagen? Ich habe eins noch vergessen.
Na, sag.
Thomas Kunst, Vue.
Oh, einer meiner Lieblinge.
Vue ist die Katze. Und das lyrische Ich spricht mit dieser Katze. Aber jetzt ist Schluss mit Titeln. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Buch, das wir vorstellen werden. Unser Buch der Stunde. Ronja Ottmann, 74.
Ein sehr gewichtiges, ein eigentlich schreckliches Buch und gleichzeitig ein außergewöhnliches Buch. Die Massaker des IS an den Jesiden behandelt.
Und wirklich ein Beispiel dafür, wie man von Massakern erzählen kann und berichten kann. Das hat mich wirklich tief berührt und normalerweise, wenn etwas zu sehr in die Details geht, lese ich es normalerweise nicht. Also zum Beispiel Artikel überfliege ich dann nur und lasse das sein. Aber in dem Fall
ja,
habe ich das ausgehalten.
Ich war froh, dass du dann gesagt hast, okay, mach mal das, weil ich war so beeindruckt und habe aber gefürchtet, dass du sagst, das ist mir einfach zu schlimm, weil ich das von dir kenne, dass du sagst, nein, das kann ich mir einfach nicht antun.
Ja, und das ist bei journalistischen Sachen oder bei Interviews oder alles, Fernsehen, Filme, bin ich extrem empfindlich, aber bei Kunst mache ich eine Ausnahme, kann ich sagen, jetzt wieder mal.
Und dieses Buch 74 von Ronja Ottmann war ja jetzt in den Medien sehr präsent in den letzten Monaten. Und zufälligerweise ist aber Ronja Ottmann ja, Bettina, wie du gesehen hast, auch durch eine andere Sache jetzt in die Diskussion gekommen. Und zwar, weil sie mit einer Kollegin, Jury-Kollegin, einen Artikel in der Zeit veröffentlicht hat, in dem sie über ihre Erfahrungen in einer Literaturjury berichtet hat. Und zwar aus der Jury für den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt in Deutschland.
Und die Reaktionen auf diesen Artikel, also konkret ging es darum, dass ein Autor, Peter Nadasch, den Preis nicht bekommen hat, weil er weiß und alt und männlich ist.
Ja, eigentlich auch dezidiert aus der Shortlist zunächst einfach rausgekickt wurde, weil man so einen Autor jetzt da nicht drin haben will, weiß, alt und Mann. Und die zweite war die Marietta Navarro, die als weiße Französin nicht drin sein hätte sollen.
Und dann gab es einen riesen Aufschrei und der Aufschrei war interessanterweise für mich sehr verblüffend, richtete der sich vor allem an die beiden Autorinnen, die diesen Artikel geschrieben haben, weil es hieß, wo kommen wir denn da hin, wenn da aus dem Nähkästchen geplaudert wird, wenn da Interne verraten werden aus der Jury. Das darf man nicht, das sei skandalös, das sei ein Tabubruch. Und jetzt wollte ich dich fragen, weil du ja in der Jury des Deutschen Buchpreises warst, wie hast du das erlebt mit diesem Schweigegebot? Findest du das vernünftig?
Ich finde, es ist immer eine Sache der Abwägungen, wenn man in einer Institution etwas aushandelt und tätig ist. Und es gibt natürlich Situationen, da erwartet man sich Vertraulichkeit, es gibt auch offizielle Schweigegebote und so weiter. Aber es ist immer eine Abwägung, finde ich, zwischen also diesen Erwägungen und dem Interesse der Öffentlichkeit. Wenn du das absolut setzen würdest, diese Vertraulichkeitserwartungen und Gebote, dann würden eigentlich keinerlei Missstände überhaupt angeprangert werden können. Und in dem Fall fand ich das durchaus gerechtfertigt, dass sie den Artikel geschrieben haben, weil da offenbar in der Jury schon einiges schiefgelaufen ist. Und mich haben eben auch eher diese Medien, diese aggressiven deutschen Medienreaktionen gewundert, die dann eigentlich also auf den Boden losgegangen sind.
Und du hast ja mit Ronja Ottmann auch ein Interview geführt und sie gefragt danach. Was hat sie gesagt?
Naja, wir haben darüber geredet, dass die Longlist war ja eh sehr, sehr schön divers. Und erst in der Shortlist-Diskussion ist das dann irgendwie offenbar so unerwartet aus dem Ruder gelaufen. Und ich meine, wenn das stimmt, dass dieser Satz gefallen ist, du als weiße Frau hast da sowieso nichts zu reden. Also da müsste ich sagen, bei mir wäre da der Ofen aus schon während der Diskussion. Also das hat mich fast gewundert, dass das dann eigentlich trotzdem so der ganze Prozess weitergelaufen ist. Ronja Ottmann hat halt auch zu Recht gesagt, wozu soll man dann überhaupt noch gewisse Autoren und gewisse Bücher lesen? Also in der Jury schaut man sich ja diese Bücher an. Und wenn man dann weiß, dass die einfach wegen bestimmter Eigenschaften der Autoren keine Chance haben, also wozu sich das dann überhaupt antun? Und bei diesem Literaturpreis sind ja auch die Kriterien ganz klar explizit ausgeschrieben. Es geht um literarische Qualität und nicht um irgendwelche Hintergründe und Eigenschaften der Autoren. Ja, man könnte ja auch Preise haben, die das dezidiert beschränken. Was weiß ich, eine Frau, eine Schwarze und so weiter. Ja, das ist bei dem Preis gar nicht der Fall. Und da gibt es dann wirklich einen eklatanten Widerspruch. Und sie hat dann gesagt, es waren auch die Reaktionen schon auch interessant. Sie hat dann viele Zuschriften bekommen, schon auch von Leuten, die Ähnliches erlebt haben. Aber auch von einer, die geschrieben hat, zum Beispiel Vinadas, der ist in Ungarn, ist als Autor auch nicht leicht, hat jetzt unter der rechten Regierung. Und also wie erstellt man solche Diversitätshierarchien der Diskriminierung, Hierarchien der Kollektive? Also das führt nur in Widersprüche.
Ich bin vor allem der Meinung, dass es gar nicht notwendig ist. Ich glaube, dass diverse Literatur jetzt im Moment ohnehin so viel gelesen wird. Ich bin ja auch sehr interessiert daran. Und es finden sich einfach immer sensationelle Stimmen. Kim de Lorison zum Beispiel hat den Deutschen Buchpreis gewonnen, glaube ich, letztes Jahr. Und die fand ich einfach super, weil sie oft, in dem Fall ist es ein Transfrau-Mann, weil sie, glaube ich, sie oder er definiert sich jetzt nicht ganz spezifisch, da gibt es Erfahrungswelten, die erschlossen werden können, auch ästhetisch. Und die finden oft eine ganz spezifische Sprache, die andere nicht haben. Und das interessiert mich und das reizt mich. Dafür brauche ich eigentlich keinen Bonus haben, ne? Als Struktur.
Ja, wobei ich glaube, dass heutzutage in den meisten Jurys, selbst wenn es wirklich bis ganz zum Ende um literarische Qualität geht, ganz am Ende vielleicht doch abgewogen wird und abgewogen werden kann. Wir können nicht sagen, dass wir völlig außerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes operieren und von Prioritäten. Und wenn dann zum Beispiel zwei herausragende Bücher sind, zwischen denen man keine Hierarchie erstellen kann, dann kann man durchaus mal überlegen, also wenn das geht, ohne dass man seine Kriterien über Bord wirft und seine Beurteilungen, dann in Wirklichkeit passiert das auch. Ja, das ist Realität. Also man ist da nicht blind. Und ich finde es auch wichtig, dass man das also schaut, wo hat man blinde Flecken. Von einer Region der Welt wird zum Beispiel viel mehr übersetzt. Also dass man da einfach versucht, genauer hinzuschauen auf Dinge, die man sonst nicht so am Schirm hat.
Aber wie du sagst, ist im Grunde genommen ein Zünglein an der Waage, wo man sagen kann, ja, dann doch dieses. Das bringt auch was Neues und was Reizvolles. Wo du recht hast, natürlich muss man wohin schauen, damit man was findet. Aber gehen wir weiter zu unserem Buch in allen Auslagen, also jenes Buch, das Sie überall finden werden, in jeder Buchhandlung. Sascha Stanišić, ein Autor, den ich schon lange verfolge und den ich sehr liebe. Also habe ich mich schon sehr auf dieses Buch gefreut.
Das weiß ich, Bettina. Ich kann mich noch erinnern, wie sehr dir das gefallen hat, dass dieser Autor 2019 den Deutschen Buchpreis für seinen Roman Herkunft erhalten hat.
Da habe ich mich getraut, apropos Jurys. Normalerweise ist es ja nicht sehr durchschaubar, wer gewinnen wird, aber damals habe ich geschrieben in der Vorberichterstattung, der wird wohl gewinnen. Und du hast noch gesagt, das ist aber mutig, dass du das einfach so reinschreibst, aber da war ich überzeugt davon, dass dieses Buch gewinnt.
Genau, und du hattest recht.
Sein voriges Buch hat auch einen Preis gekriegt, Vor dem Fest. Das war der Leipziger Buchpreis, also schon hoch dekoriert, meines Erachtens nach gerechtfertigt.
Mhm.
Über den Autor, was wissen wir über ihn?
Er ist als 14-Jähriger nach Deutschland gekommen. Er stammt aus einer Familie aus Bosnien-Herzegowina. Und im Zuge des Jugoslawienkriegs ist die Familie nach Deutschland gekommen. Er ist dann in Heidelberg weiter aufgewachsen.
Ja, seine beide Eltern haben eigentlich nicht mehr anknüpfen können, wo sie beruflich waren. Also die Mutter war Politikprofessorin, der Vater war Betriebswirt. Und sie waren dann, ich habe jetzt vergessen, was ich mache, LKW-Fahrer oder so irgendetwas und sind dann in die USA ausgewandert. Er hat es geschafft zu studieren und hat die Magisterarbeit geschrieben über Wolf Haas.
Ja, er hat Germanistik studiert.
Ja.
Was man ein bisschen merkt, würde ich sagen, immer wieder in seinen Büchern.
Ja, da muss schon ein bisschen was vorkommen. Aber ich finde es nie aufdringlich. Aber gut, ich glaube, wir hören jetzt einfach mal eine Passage aus dem Buch.
Herr Leib saß auf der Bank neben dem Grab seiner Frau und aß ein Brot. Schiebermütze und Fischgrätenschakett, wie so ein Engländer. Giesel kannte das mit seinen Broten auf der Bank. Die Brote des Herrn Leib waren stets ausgezeichnet aussehende Brote, bunt und üppig und wie kleine Skulpturen. Aber Speisen auf dem Friedhof? Giesel war sich unsicher, wie sie das fand. Als er sie kommen sah, erhob Herr Leib sich ruckartig. Was tun mit dem Brot? Er steckte es sich ins Jackett. Die Mütze nahm er ab und drückte sie an die Brust. Hatte sich etwas Nervöses vorgenommen mit Giesel, so wie er sich ihr jetzt in den Weg stellte. Guten Tag. Guten Tag, Herr Leib. Sie wissen, wie ich heiße? Steht ja da. Giesel deutete zum Grabstein. Natürlich. Ich hoffe, ich stehle Ihnen nicht zu viel Ihrer Zeit. Zeit habe ich allerhand. Giesel erstaunt über Giesels schlagfertige Aufrichtigkeit. Ja, ich auch, Herr Leib lächelte. Genau, also das Grab Ihres Mannes. Es hat sich dort etwas Merkwürdiges zugetragen. Am besten Sie schauen selbst. Ich begleite Sie gern.
Ich sehe jetzt was, was Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die Ann-Kathrin nämlich drei Blätter vor sich aufgebreitet hat mit lauter Zitaten. Und ich habe ebenfalls eine Menge Zitate. Das ist ein Autor, bei dem verliebt man sich in einzelne Textpassagen und möchte sie eigentlich nicht mehr loslassen, oder? Es gibt so viele Geschichten und Zitate, dass man...
Das stimmt. Und in dem Fall nicht nur Formulierungen, sondern auch ein paar Einfälle.
Einfälle, ja. Es ist wirklich super, aber... Jetzt erkläre ich ganz kurz, was Sie hier gehört haben. Das ist aus einer Erzählung, die dem Band den Titel gegeben hat. Wobei man es gleich einmal am Anfang sagen muss, so ein klassischer Erzählband ist es nicht. Es gibt hier sehr wohl eine Klammer, Roman kann man es auch nicht nennen. Es wird nicht genau beschrieben, was es ist, was ich ja auch wieder spannend finde. Er hat eine eigene Form gefunden. Hier ist also Giesel eigentlich Gisela. Und es ist tatsächlich ein bisschen meine Lieblingsgeschichte, weil sie was auch sehr Zartes, Melancholisches hat von dieser alten Frau, deren Mann gestorben ist. Und immer wieder kommt sie auf den Friedhof, es ist schon 4 Jahre her, als wir sie kennenlernen. Es ist kalt. Und sie wäre jetzt langsam bereit, jemanden anderen kennenzulernen. Und daher kommt jetzt dieser Titel. Es gibt eben dieses Signal, wenn man die Gießkanne so hinstellt, dass der Ausguss nach vorne zeigt, dann... ist man bereit, wieder Kontakt zu knüpfen. Und jetzt rätselt sie natürlich ein bisschen herum, aber was ist jetzt vorn eigentlich? Wie ist es vorn, wenn es zum Grab zeigt oder vom Grab weg zeigt? So sicher ist es sich nicht. Und dann sieht sie diesen Herrn Leib und was er ihr zeigt, ist das Grab mit lauter Gießkannen und alle mit dem Ausguss nach vorne. Und keiner weiß, was da passiert ist, warum jetzt diese alle da nach vorne zeigen. Also das ist Giesel, wir lernen dann auch noch jede Menge andere Personen kennen und die Klammer bildet eine Idee. Die 4 junge Burschen aus Baldowern auf einem Weinberg. Dort treffen sie sich immer wieder, wenn sie frei haben. Alle 4 sind Ausländer in Deutschland. Nico auch wenn er aus der DDR kommt, heißt's. Und einer von ihnen, hat die Idee, was wäre, wenn wir so eine Maschine bauen und dann kommt man rein und sieht 10 Minuten seiner Zukunft. Und wenn man diese 10 Minuten, die man dann sieht, super findet, man muss im Übrigen 130 Mark zahlen dafür.
Mark, wir befinden uns in den 90er Jahren, wo der Stanisic ja ein Teenager war in Deutschland.
Genau, also 130 Mark kostet es. Und wenn einem das gefällt, was man dort sieht, dann kann man sich einloggen. Aber das kostet 130.000 Mark. Also dafür braucht man dann schon richtig Kohle. Und das ist die Idee, was ist, wenn man die Zukunft kennen könnte und was ist mit den Wahlen, die man trifft in seinem Leben? Das ist
der Überbau.
Der Überbau, den er allerdings nicht so strikt einhält. Ich finde, das ist besonders befreiend an diesem Buch, dass es zwar eine Idee hat, aber sich immer alles Mögliche erlaubt. Dieses Buch verbietet sich nichts.
Ja, und wir spoilern natürlich ein bisschen, indem wir sagen, dass es so einen Überbau hat und dass sich dann alles so irgendwie verzahnt, weil das merkt man ja am Anfang nicht. Am Anfang hat man einfach nur diese Geschichte von diesen Buben, von diesen Burschen und dann kommt die nächste hinzu und erst so mit der Zeit merkt man, da kommt ja ein Ding dann woanders vor und eine Figur hat irgendwas mit der anderen gemeinsam und plötzlich verzahnt sich immer mehr und verschachtelt sich. Und das ist wirklich sehr raffiniert konstruiert.
Es steht auch vorne drinnen, dort unter Motto steht, man soll es bitte der Reihe nach lesen, was ja auch für ein Erzählband nicht unbedingt zwingend ist sonst. Und jetzt frage ich dich, man kann trotzdem einzelne Geschichten rausfinden. Was war deine Lieblingsgeschichte?
Das wollte ich sowieso sagen, wie du deine genannt hast. Meine ist nicht eine Geschichte, eben weil sie ja so verzahnt sind, sondern meine Lieblingsgeschichte ist am ehesten dieser Komplex aus der Helgoland-Geschichte mit dem ganz langen, komplizierten
Titel
und dem Hochsitz.
Ich verstehe.
Diese Kombi da in der Helgoland-Geschichte geht es um einen Mann, der auf der Insel Helgoland sich in das älteste dortige Lokal setzt, den Inselkrug, und plötzlich kommt die Wirtin auf ihn zu und sagt, ich kenne dich doch, du warst davor, was sind 20 Jahren, du hast das Kneipenschild gestohlen, also dieses ehrwürdige Schild von diesem ältesten Lokal Inselkrug, du warst das. Und er sagt, nee, ich war ja gar nicht da auf dieser Insel. Und dann nach und nach wird es aber immer unsicherer. Und jetzt ist die Frage, ob ich spoilern soll. In einer weiteren Geschichte nämlich kriegt diese Geschichte einen neuen Sinn.
Ich versuche dir das jetzt so zusammenzufassen, ohne dass wir spoilern müssen.
Na?
Es kommt der Autor dreifach vor. Es ist einfach eine Spielerei mit dem Autor, der da ist oder auch nicht da ist und der die Geschichte erzählt oder auch nicht und dazwischen.
Und dieser Mann, dieser Ich-Erzähler auf Helgoland, ist ja zugleich eine Figur, die davon erzählt, was der Autor mit ihm macht.
Ja.
Und das ist für mich das beste Beispiel dafür, wie eine Erzählung dann durch den Fortgang, durch weitere Geschichten ihren Sinn verändert, einen neuen Sinn bekommt und etwas hinzugefügt wird.
Ja, und es ist natürlich unglaublich spaßig, weil der Autor, der im Text vorkommt, ist jetzt nicht wirklich neu. Aber hier, wo er immer wieder, der Ich-Erzähler immer wieder sagt, es will der Autor, dass ich das und das sage, aber eigentlich ist es ein Blödsinn und das würde ich eigentlich so nie formulieren. Und wie er dann den Autor ChatGPT einfügen lässt.
Ja,
also dieser Autor fragt ChatGPT, er soll ihm doch bitte diese Kneipe beschreiben in Helgoland. Und das ist wirklich zum Schreien komisch, weil das ist so, das Neonlicht spiegelt das sich in den Biergläsern, wie funkelnde Augen. Es ist wirklich genauso, wie die meisten Passagen so sind, weil es hier so unglaublich schlecht ist. Und irgendwann sagt er, die rostenden Fischernetze. Und dann sagt der Autor, aber Entschuldigung, Fischernetze rosten doch nicht. Und sagt, ja, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Und dann hat er wieder einen anderen Vorschlag mit die alten Fischernetze, die von Salz und Seeluft gezeichnet sind. Also so eine Spielerei. Es ist einfach auch ein wahnsinnig verspieltes Buch.
Ja, genau das habe ich mir auch wirklich unterstrichen, das Wort verspielt in meinen Notizen. Es ist wirklich so verspielt, es spielt auch mit surrealen Momenten. Es ist, das ist, glaube ich, sehr typisch für ihn, also auch so zärtlich, liebevoll in Bezug auf seine Figuren.
Ja.
Aber da muss ich was sagen jetzt zu deiner Lieblingsgeschichte über die Gisel. Ich finde, dieser Autor hat so einen Beschützerinstinkt.
Stimmt.
Und bei dieser Geschichte mit der Witwe, das fand ich schon berührend. Ich habe aber gemerkt, schon wie er diese Frau auch in diesem Bemühen, die Sympathie des Lesers zu gewinnen und sie als schutzbedürftig hinzustellen, sie auch ein bisschen verkindlicht. Also er hat diese Neigung, ein bisschen seine Figuren zu verniedlichen und das läuft auch über die Sprache. Dass da zum Beispiel die Gisel dann im Bett liegt und ein bisschen wie ein Kind geschildert wird. Gisel, wie im Ozean, ein kleines Boot.
Ja, okay, das ist Das klingt jetzt wirklich schlimm.
Aber nein, ich habe diese Giselgeschichte sehr gemocht und ich fand sie berührend.
Ja.
Interessant ist, dass es mich bei einer anderen Geschichte sehr gestört hat.
Bei welcher?
Ich meine die Traumnovelle, diese Geschichte, in der eine türkische Putzfrau namens Dilek in einer Wiener Villa putzt. Und es geht eben um diese Frau. Und hier hat es mich massiv gestört. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an unsere Diskussion über das Buch Kaffee ohne Namen beim Robert Seethaler. Also da habe ich das auch so gelesen und es hat mich gestört, dass ich finde, dass er seine Figuren verkleinert, um auch solche Mitgefühl, Sympathie auf eine sehr direkte Weise zu bekommen. Und dass aber eigentlich dadurch ein großes Gefälle zwischen Autor und Figur entsteht und diese Figuren, es keine Ebenbürtigkeit zwischen Figur und Autor gibt, sondern eigentlich der Autor einen sehr paternalistischen oder maternalistischen Zugang hat. Und das Danischitz hat ein bisschen diese Neigung zum Kindchenschema, finde ich. Also, und das macht aber viel über die Sprache. Das sind dann so einfache Hauptsätze, oft ohne Subjekt. Das ist so, sind so Infinitivkonstruktionen. Zum Beispiel, da steht dann über die Dilek, hat in der Wanne gelegen und zur Decke gesehen. Ist in das Büro zu der Sina hin und bla 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 bla. Und ich finde, gerade bei einer Geschichte, die von einer Emanzipation handelt, diese Dilek emanzipiert sich in dieser Geschichte und das nehme ich ihm nicht ab, wenn er so an sie herangeht, wie ein bisschen an ein kleines schutzbedürftiges Kind. Und das stört mich.
Ich habe diese Geschichte vollkommen anders gelesen, weil ich fand sie unglaublich komisch. Also das ist eine Geschichte, da habe ich wirklich laut gelacht.
Die hat die Frau Sehner wahrscheinlich gefallen.
Ja, weil diese Frau Sehner, diese Villenbesitzerin, die da an ihrem Schreibtisch sitzt und zu allen und jedem ihren Senf abgibt und irgendwelche Kommentare schreibt und dazwischen sehr, sehr seufzen muss, weil die Welt so schrecklich ist. Und es gibt jetzt einen ökologischen Weinbau und andere Gesetze. Und was ist mit ihrem Weingut und was macht sie denn damit? Und dann muss sie seufzen und dann muss ihre Putzfrau kommen und dann muss sie dieser Putzfrau erzählen, was sie gerade wieder für einen Ärger hat. Und dabei bippelt sie ein bisschen. Also da ist im Übrigen, das hat er auch, der liebe Sascha Stanisic, er hat einen kleinen Hang zur Bosheit, sehr wohl. Ja, also solche Nebenfiguren, die sind dann sehr, sehr komisch gezeichnet. Es gibt da noch einen anderen, einen Nazi namens Sigi, ja, der auch ein rechter Depp ist. Und wie er das dann beschreibt, diese gebildete Villa, wo in der Bibliothek Haas, Haslinger, Haushofer, Hochgatterer und Hoffmannsthal in einer Reihe steht. Das ist irgendwie treffend und es ist sehr komisch. Und was dieses im Bad liegen betrifft, ist das natürlich auch einfach eine Aneignung, weil sie liegt im Bad, das gehört nicht ihr, das ist das Bad ihrer Besitzerin und sie scheißt sich jetzt einfach überhaupt nichts mehr. Und sie klaut auch irgendeine Taschenuhr von irgendeinem Passanten, der erstarrt ist, wobei sie sich noch denkt, naja, wenn die Zeit jetzt aufgehört hat, was macht sie mit dieser Taschenuhr? Also ich fand sie nicht so klein.
Stimmt, Bettina, da zeigt der Autor, dass es ja sarkastisch sein kann. Und mir gefällt immer wieder sehr in seinen Erzählungen, wenn er so freundlich ironisch ist in Bezug auf seine Figuren. Zum Beispiel in dieser Geschichte über Georg, den Papa Georg und das Memory seines Sohns. Da gibt es am Anfang ja diese Szene, da steht der Papa Georg vor den Mülltonnen und versucht heimlich das Piratenmemory seines Sohns zu entsorgen. Und der Grund dafür ist, dass der immer gegen ihn gewinnt, der Sohn. Und jetzt überlegt er, wie soll er das jetzt entsorgen? Ist das Restmüll? Ist das Papier? Ist das gelbe Tonne? Und dann heißt es, die Undurchschaubarkeit der Dinge verunsichert ihn, dass so vieles so unergründlich ist. Stoffe und Verpackungen, Gefühle und Absichten anderer Menschen, oft auch die eigenen.
Und noch ein schönes Zitat. Und es gibt noch viele, 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 viele schöne Zitate. Wie gesagt, hier liegen die ganzen Blätter mit den Zitaten. Wir müssen trotzdem weitermachen.
Wir gehen zum nächsten Buch, einem richtig großen Brocken. 74 von Ronja Ottmann. Die Autorin, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, 2019, Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Ronja Ottmann, noch ziemlich jung damals, hat den Publikumspreis bekommen. Jetzt ist sie 31. Der Text hieß 74, genau wie jetzt dieses Buch. Also es ging damals schon um die Jesiden. Und das Thema der IS-Massaker an dieser ethnisch-religiösen Gruppe hat sie seit 2014 beschäftigt. Am 3. August 2014 ist der IS in Shingal, in der nordirakischen Stadt Shingal, eingefallen und hat Tausende dort, also gezielte Jesiden, ermordet, also die Männer ermordet, die Frauen, die nicht flüchten konnten, und die Kinder festgenommen, die Frauen in Bussen, also in Gefangenschaft zu IS-Familien gekarrt, wo sie vergewaltigt, missbraucht wurden und so weiter. Und Ronja Othman hat Verwandte dort in der Gegend, auch entfernte Verwandte, die aus Shingal fliehen konnten. Ihr Vater ist ein jesidischer Kurde, und diese Ereignisse haben sie so mitgenommen, dass sie seit dieser Zeit richtig besessen war, recherchiert hat, in die Gegend gereist ist und schließlich dieses große Buch dazu geschrieben hat, das stellenweise eine schwer erträgliche, aber auf jeden Fall außergewöhnliche und unvergessliche Lektüre ist.
Hören wir einen Auszug und sprechen dann weiter.
Wir besuchen Freunde im Camp. In einem der Zelte lebt eine Familie, die selbst in IS-Gefangenschaft war oder das, was von einer Familie übrig ist. Zwei Jungen, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, die so stumm dasitzen, wie ich noch nie Kinder in ihrem Alter habe dasitzen sehen. Ihre Mutter, die mir Fotos ihres verschleppten Vaters, ihres verschleppten Mannes, ihrer verschleppten Tochter zeigt und in ein lautes Weinen ausbricht. Meine Cousine neben mir hat das Smartphone ihrer Mutter in die Hand genommen, sieht sich angestrengt Katzenvideos an. »Sieh dir diese Frau an«, sagt meine Tante. Und in der Ecke des Zeltes sitzt eine alte Frau mit weißem Haar, weißem Kopftuch und Kleid. Ich habe noch nie einen Menschen so dasitzen sehen wie diese Frau. Schultern und Kopf nach vorne gebeugt, eingesunken. Ich kann ihr Gesicht kaum erkennen. Seitdem der IS in ihr Dorf kam, sagt meine Tante, hat diese alte Frau kein einziges Wort mehr gesprochen. Nicht nur nicht gesprochen, sie war nicht mehr ansprechbar. Die Sprachlosigkeit hat sich in den Körper dieser Frau eingeschrieben. Sie sieht kein einziges Mal auf, nicht als wir das Zelt betreten, nicht als wir sitzen und nicht als wir gehen. In ihrer linken Hand hält sie, und das sehe ich erst, als wir uns verabschieden, einen winzigen Kieselstein.
Das war eine Passage, da habe ich geheult beim Lesen.
Also gleich am Anfang.
Ja, ich habe mich also die ersten 50 bis 100 Seiten immer wieder weinen müssen, weil sie diese klare Sprache hat, in der sie es beschreibt, weil sie es einbettet immer in diese Überlegungen, wie man sowas formulieren kann, weil sie von sich erzählt und von anderen erzählt, dabei keine Distanz hat und doch genug poetische Distanz, um es zu schildern. Ich glaube, das hat man auch an dieser Passage gehört. Und ich habe mir wirklich gedacht, ja, das kann Kunst eben. Das kann nur Kunst. Weil wenn ich jetzt das in einem Artikel gelesen hätte, hätte ich schon längst aufgehört.
Ja, Bettina, ich finde, du hast das ja schön gesagt. Ich könnte es nicht besser sagen. Also man merkt, dass dieses Buch so von einer inneren Notwendigkeit getrieben ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann muss aber immer noch diese sprachliche und literarische Fähigkeit dazukommen, dass die auf der Höhe des Vorhabens ist.
Yeah.
Und das, finde ich, macht dieses Buch ungewöhnlich, weil das einfach der Fall ist. Und ich habe mir auch jetzt bei der Auswahl für den Podcast gedacht, soll man dieses Buch hernehmen mit all diesen unvorstellbaren Schrecknissen, die es erzählt. Also wo wir momentan konfrontiert sind, also mit der Situation in Gaza, der Situation im Sudan, wo eine unglaubliche Hungerkatastrophe droht, mit dem Ukraine-Krieg, der weitergeht, obwohl wir eigentlich nichts mehr hören wollen davon und so weiter und so fort. Ja. Man könnte sagen, es ist wirklich nicht der Moment, um jetzt noch etwas wieder zu verdauen, sich wieder herzunehmen, nämlich diese Gräueltat des IS. Aber ich finde einfach, dieses Buch ist einfach halt jetzt da.
Ja.
Ja? Dieses Buch ist jetzt da, ist jetzt erschienen und es ist einfach zu wichtig und zu gut, um sich nicht damit zu konfrontieren.
Erstens das, und ich finde, man lernt auch über, also weil wir sagen Buch der Stunde, man lernt ja auch wirklich auch etwas über jetzt. Ich meine, alleine, wenn sie schreibt über die Jesiden, was nach diesem Massaker dann passiert. Also im Grunde genommen wurden die Jesiden ja immer schon verfolgt.
Genau.
Das ist eine jahrhundertealte Geschichte. Und
vielleicht sollte man kurz was sagen zu den Jesiden, einfach nur die einordnen, eine ethnisch-religiöse Gruppe, also sehr geschlossen, auch durch strenge Heiratsregeln, die eine synkretistische Religion haben, also aus verschiedensten Elementen. Ihr wichtigster Heiliger ist ein muslimischer Mystiker. Also die fallen aus allen Schubladen, sind auch für den Islam keine Buchreligion wie das Judentum oder das Christentum. Also die sind noch ein bisschen, also stehen noch ein bisschen höher als zum Beispiel eben die Jesiden, die in der Region als Teufelsanbieter gesehen wurden. Und in der Türkei, in Syrien und im Irak ein immer verfolgt wurden und deswegen auch eine riesige Diaspora in der Welt haben.
Und das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die sich diese Autorin, natürlich auch die Ronja Ottmann, immer wieder stellt. Wer ist ein Jeside? Wie bleibt man Jeside? Und sie sind tatsächlich in vielen Regeln relativ streng, was Heiratsregeln betrifft zum Beispiel, dass man wirklich Jeside, Jesidin heiraten soll und nicht jemanden außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft oder Ethnie. Das ist ein bisschen wie bei Juden ja auch. Es ist auf der einen Seite eine Ethnie und auf der anderen Seite ist es ein Glauben. Mhm. Und die Kombination ist dann für Mitglieder dieses Glaubens oder dieser Ethnie natürlich auch relativ kompliziert und komplex. Wie definierst du dich? Und wenn ich jetzt aber mich in einen Deutschen verliebe, also der Vater hat eine Deutsche geheiratet von Ronja Ottmann. Und es gilt schon ein bisschen als Abtrünniger.
Ja, also nicht einmal nur ein bisschen. Also
ja,
Ausschlusskriterium.
Ja. Und da ist dann diese Frage, die sie auch stellt, inwieweit ist sowas legitim? Weil man will ja als Volk noch auf irgendeine Art und Weise bleiben. Ja, man will sich ja nicht vollkommen auflösen. Also das fand ich wirklich sehr erhellend dargelegt. Auch wie diese Region, die ganzen Umbrüche in dieser Region, welche historische Wurzeln sie haben, das wird schon auch erklärt bis hin zu 1916 mit dem Sykes-Picot-Abkommen zwischen Franzosen und Briten. Also es ist vieles, was uns auch diese Region besser verstehen hilft, denke ich, mir unabhängig von der Beschreibung der Folgen dieses Genozids.
Mhm. Ich muss sagen, zu dieser Sache, die du erwähnt hast, dass das eine sehr geschlossene Gemeinschaft ist. Also das hat natürlich einfach altertümliche Wurzeln und in der Gegenwart ja auch schreckliche Folgen. Ja. Mhm. Denn dass die Jesidinnen, die in ES-Gefangenschaft geraten sind und dann Kinder bekommen haben, die aus diesen Vergewaltigungen entstanden sind, die Kinder nicht mit in ihre Gemeinschaft wieder nehmen durften, weil der Hohe Rat der Jesiden, das ist so dieses oberste Gremium, verkündet hat, dass diese Kinder nicht in die Gemeinschaft aufgenommen werden dürfen, hat viele dieser Frauen offenbar vor die schreckliche Wahl gestellt, bei ihren Vergewaltigern zu bleiben, um der Kinder willen oder die Kinder im Stich zu lassen.
Und was diesen Frauen passiert in Gefangenschaft, das wird ja unter anderem durch einen Prozess aufgerollt. Also Ronja Ottmann verfolgt einen Prozess gegen Jennifer W. Eine Deutsche, die sich dem IS angeschlossen hat, mit einem IS-Kämpfer verheiratet war und deren Tochter verdursten ließ, ihn die Hitze hinausgestellt hat, ihr nicht zum Trinken gegeben
angebunden hat im Hof.
Also das ist so quasi eine weitere Ebene, wie diese Gräuel aufgearbeitet werden bei Ronja Ottmann.
Und eines der schlimmsten Dinge daran, finde ich, also was mir aus diesem Buch so zurückgeblieben ist, ist das Bewusstsein, dass dort alles irgendwie weitergeht.
Ja.
Also allein, dass wir zwar so viel von IS-Kämpfern hören, die aus Europa rübergegangen sind, aber natürlich die meisten aus der Region kamen, aus den Familien rundum, aus den sunnitischen Nachbardörfern, dass dort diese Nachbarn oder Menschen aus den Nachbardörfern zum Teil geholfen haben, die Straßen zu blockieren, zu identifizieren, wer ist Jeside. Also es war sehr unterschiedlich. Es gab auch offenbar Leute, die geholfen haben. Es gab dort ein System, es gibt dort ein System der Blutspatenschaft, dass die Minderheit der Jesiden, dass ein Jeside einen Muslim so als Paten hat und das die soll auch dazu dienen, ein bisschen diese Minderheit zu schützen. Und da gab es offenbar Blutspaten, die auch geholfen haben. Es gab auch Blutspaten, die sie verraten haben. Und mir ist auch dieser Mann in Kocho in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das ist dieses jesidische Dorf, das also einfach völlig zerstört ist und wo auch also die Leute jetzt einfach weg sind. Und er gesagt hat, ich könnte natürlich alles aufbauen, aber es wird wieder in Grund und Boden zerstampft werden. Der IS ist immer noch da. Die Männer sind in die Dörfer zurückgekehrt, haben sich die Bärte abgeschnitten. Sie wurden freigekauft von ihren Familien. Und das ist natürlich schlimm, so wie in anderen Regionen einfach zu sehen, da gibt es eine Grundlage an Intoleranz und Gewaltbereitschaft, die nicht hervorbricht, aber dann unter bestimmten Bedingungen ins Grauenhafte umschlägt und in Mithilfe an schrecklichen Gräueltaten. Und das ist dort einfach nicht vorbei.
Es ist ein Volk, das auf der Flucht ist und permanent auf der Flucht bleibt und aus einer Region kommt, die tief zerrüttet ist. Und dieses Buch, glaube ich, fächert das vor einem auf.
Und es sind Dinge, das muss ich auch sagen, das kenne ich ja nur aus antiken Mythen.
Aber also, ich muss dich jetzt bitten, das nicht zu erwähnen. Weil ich finde es wirklich für den Podcast zu happy. Okay. Da bin dann ich mit meinen Animositäten, dass ich das nur...
Na, dann beschränken wir uns darauf zu sagen, dass es einfach nichts gab, was der IS nicht gemacht hat mit seinen Opfern. Also alles, was man sich nicht vorstellen kann, hat er gemacht. Dann schlage ich vor, Bettina, dass wir jetzt zu deinem Herzensbuch kommen, zum Überraschungsbuch. Ich weiß nicht, ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen etwas Lockeres nach dieser schweren Lektüre?
Es ist locker geschrieben, aber das Thema ist auch heftig, sage ich. Mhm. Es ist von Barbara Rieger, Eskalationsstufen. Die Barbara Rieger ist mir vor ein paar Jahren aufgefallen mit ihrem Roman Bis zum Ende, Marie. Ein wirklicher Knaller, ein Buch, das man durchliest wie in einem Rausch, weil man auch nie ganz genau weiß, was ist jetzt echt, was ist jetzt erfunden, was ist imaginiert, was ist vielleicht Psychose. Und das handelt von einer Frauenfreundschaft. Marie ist die Freundin, die doch etwas, ja, die toxische Freundin. Und es geht viel um Sex und es geht viel um Alkohol und hat einen wahnsinnig poppigen Sound. Und das hat jetzt dieses Buch auch. Also ich habe damals mit Barbara Rieger ein Interview gemacht und sie hat zu mir gesagt, sie hört Musik währenddessen. So richtig so eine Playlist und lässt sich von diesem Schwung irgendwie inspirieren.
Ich
glaube, dass das ein bisschen diesen Sound ausmacht, ihre Romane.
Hat sie dir gesagt, was sie anhört?
Das habe ich jetzt vergessen. Sie hat es mir schon gesagt. Es waren im Grunde genommen die Titel, die auch im Buch vorgekommen sind.
Mhm. Aber ist das jetzt wieder eine Beziehungsgeschichte?
Das ist jetzt wieder eine Beziehungsgeschichte. Eskalationsstufen handelt von einer jungen Frau, die einen Mann kennenlernt, ihm verfällt und es erweist sich diese Beziehung als toxisch. Es erinnert ein bisschen an Muna und die Hälfte des Lebens von der Theresia Mora, die wir im Podcast besprochen haben. Das war der Podcast Nummer 15, falls Sie es nachhören wollen. Aber ich glaube, bevor ich jetzt noch weiter über das Buch erzähle, hören wir rein.
Woran denkst du, will er wissen. Bereust du schon, dass du mit mir hierher gefahren bist? Ich schüttle den Kopf. Weihnachten macht mich immer melancholisch, sage ich und schenke mir noch einen Wein ein, genieße die Schwere in meinem Kopf, in meinem Bauch, in meinen Gliedern. Der Raucher von draußen geht vorbei. Gefällt er dir? Wie bitte? Weil du ihn so anlächelst. Ich nehme einen Schluck Wein. Das ist mein Weihnachtslächeln. Das bekommt jeder, der mich anschaut, sage ich und drehe lächelnd meinen Kopf nach links, lächelnd meinen Kopf nach rechts. Bist du betrunken oder warum bist du so dämlich? Sagt er und ich greife wieder nach meinem Glas. Frohe Weihnachten, sage ich, trinke und lächle ihn an, sodass meine Wangen schmerzen.
Ja, Bettina, jetzt weiß ich noch nicht viel, außer dass das hier zu Weihnachten spielt. Und meine Frage wäre, ist dieser Mann so eifersüchtig? Ist das das Problem oder ein Problem?
Der Mann ist unter anderem eifersüchtig und versucht sie im Grunde genommen einfach von allen Kontakten ein bisschen zu lösen. Also auch, dass sie, eigentlich hätte sie gerne Weihnachten mit der Familie verbracht. Das hat er unterbunden, indem er gesagt hat, ja, er hat da was gebucht, sie fahren gemeinsam weg. Und sie hat sich nicht getraut abzusagen und fährt mit ihm mit. Und das ist so eine dieser Eskalationsstufen. Ne? Das Buch ist aufgebaut nach einer These. Es gibt diese 8 Eskalationsstufen wirklich.
Aha.
Das hat irgendeine Soziologin, aber ich habe es ehrlich gesagt
also
nicht verglichen.
Also Beziehungseskalationsstufen.
Ja, genau. Wie so eine toxische Beziehung sich entwickelt. Und am Anfang ist alles noch sehr heiter. Sie ist zwar in einer Beziehung, aber das ist auch schon etwas, ja, hat sich schon ein bisschen totgelaufen und er ist meistens gar nicht zu Hause. Und sie unterrichtet und ist aber auch Malerin und trifft diesen Maler bei einer Vernissage und ist gleich fasziniert von ihm und er macht ihr schöne Augen und lädt sie dann ein in sein Atelier. Und es gibt immer wieder ganz, ganz eigentlich sehr zart gesetzte Red Flags.
Mhm.
So Sachen, wo man sich denkt, hoppala, das ist aber nicht koscher. Er sagt, na, musst du jetzt unbedingt rauchen. Solche Kleinigkeiten. Ne? Oder er bittet sie, mitzugehen nach einer Ausstellung. Und das sind so quasi auch Kolleginnen von ihr da. Und er fängt so sachte mit denen an zu flirten. Rücken zu zeigen, so nach dem Motto, ich bin begehrt. Also lauter so Kleinigkeiten, auf die sie dann aber nicht sehr achtet und wo sie sich denkt, naja, vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein. Er malt auch seltsame Bilder von toten Frauen. Seine, das kommt dann später raus, seine Frau ist verschollen.
Das heißt, da ist irgendein Geheimnis,
ein dunkles. Da ist ein Geheimnis. Und so eskaliert es einfach von Kapitel zu Kapitel ganz, ganz sanft. Aber am Anfang ist es im Grunde genommen so, dass man sich denkt, ja, cool, ja, dieser Mann, der nicht sehr fesch, aber offensichtlich sehr charismatisch ist und das hat schon so Schmetterlinge, auch beim Lesen. Ne, das, obwohl man im Grunde genommen, das muss man sagen, vom ersten Absatz an weiß, dass diese Geschichte nicht gut enden wird, lässt man sich dann trotzdem wie diese Figur selber so ein bisschen mittragen.
Warum weiß man es eigentlich?
Weil sie es gleich ganz am Anfang verrät. Gut. Also sie verrät es ganz am Anfang, sie macht daraus gar keinen, ja, kein Hehl. Wir dürfen also, was ich immer angenehm finde, ich mag es gerne, wenn ich weiß, wie das Buch
ausgeht. Ja, liest ja gerne die letzte Seite, wie man weiß.
Das muss ich diesmal gar nicht, weil die letzte Seite schon auf der Seite 1 steht.
Aber es hat Elemente von einem Psychothriller.
Ja, es hat so ganz zart, ja. Aber, wie gesagt, am Anfang ist man so ganz so, nein, das ist sicher, das wird sicher anders ausgehen, das kann ich mir nicht vorstellen. So ein bisschen.
Ja. Und das Besondere ist, wie sie das erzählt, dass
da... Ja, es ist einfach, sie hat diesen unglaublich coolen Sprachsound drauf, ja, wo du das Gefühl hast, du hörst eigentlich einen Popsong zu. Ich weiß gar nicht, wie sie das genau macht, weil wenn du jetzt jedes einzelne Wort anschaust oder jeden Satz anschaust, ich glaube, es ist der Rhythmus.
Ja.
Und es ist eben einfach wirklich so eine sehr radikale Perspektive dieser jungen Frau. Also im Spektrum haben wir es rumgereicht.
Ja.
Also,
und ist das jetzt ein Buch, weil wir hatten vorher bei dem mit 74 ein wirklich dickes Buch. Also dafür braucht man nicht nur Energie und innere Energie, sondern auch viel Zeit. Ist das etwas Kürzeres?
Ja, das hat 200 Seiten oder 250 so irgendwas. Das Sascha Stanisic ist ja auch relativ schmal.
Also,
also wenn Sie jetzt diese drei Bücher lesen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann haben Sie...
Dann schaffen Sie das.
Dann schaffen Sie das. Es sind alle drei Bücher sind 1000 Seiten. Das geht sich im Urlaub aus.
Außerdem, genau, es naht der Juli, es naht der Sommer.
Genau.
Das ist ein gutes Schlusswort, Bettina, finde ich. Wir sind am Ende unserer Folge, machen uns wieder ans Auswählen der nächsten Bücher.
Da setzen wir uns gleich nachher zusammen und stöbern mal durch, was wir alles haben.
Genau. Wir freuen uns über Feedback an podcast@diepresse.com. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon.
Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Bis zum nächsten Mal.
Sascha Stanisic. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Luchterhand. Ronja Ottmann. 74. Rowohlt. Barbara Rieger. Eskalationsstufen. Krämeyer und Scheriau.
Presse Play. Die Bücherei.